Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich entführe euch in eine Geschichte. Einige kennen sie sicherlich. Jonathan und König Saul mit den Seinigen sitzen am Tisch und Saul wundert sich. Hey Jonathan, wo ist denn da der Sohn des Isai geblieben? Der ist ja heute wieder nicht gekommen. Ach, er musste noch etwas tun in Bethlehem. Da habe ich ihm da Erlaubnis gegeben. Was? Du Sohn einer, checkst du es denn nicht? Der nimmt dir doch das Königtum weg. Warum soll er denn sterben? Was hat er denn getan? Ja, jetzt wird es handgreiflich. Jetzt fliegt der Speer. Willkommen im Thema Freundschaft. Ich habe bewusst diese Szene genommen, um einfach am Beispiel von Jonathan zu zeigen, ja, wie jemand sich einsetzt für seinen Freund und sogar sein Leben riskiert. Doch bevor ich mit oder anhand der Sprüchen euch einiges mit auf den Weg gebe. Ich kann ja nicht irgendwie das ganze Thema erschöpfend behandeln und ich bin jetzt auch nicht der absolute Freundesspezialist, aber ich möchte doch vorher ein bisschen darauf hinweisen oder fokussieren, dass jeder für sich und wir gemeinsam mal überlegen, was haben wir überhaupt für Beziehungen? Was für ein Beziehungsnetz habe ich denn eigentlich? Das Erste, was wir haben, ist natürlich die Familie. Und später, oder wenn wir dann größer werden, ist dann das Umfeld der Schule, der Kollegen, der Ausbildung, dann das berufliche Umfeld, Berufskollegen. Oder die Militär machen müssen, Militärkameraden. Dann natürlich die Facebook-Kollegen, oder? Freunde, also die sozialen Medien. Und natürlich hier in der Gemeinde. Also es gibt ganz verschiedene Ebenen, ganz verschiedene Bereiche, wo wir Beziehungen haben. Die einen sind ein bisschen tiefer, vielleicht auch komplexer. Die anderen sind sehr oberflächlich. Hallo und ciao. Und da ist doch jetzt mal die Frage, wer ist denn eigentlich mein Freundeskreis? Oder wen würde ich jetzt denn wirklich als Freund betrachten? Gut, was ist überhaupt ein Freund, wäre dann die Frage, oder? Oder wie weit geht das? Da möchte ich einfach mal ermuntern, dass jeder mal für sich, wenn man das kurz durchcheckt, wo habe ich denn überhaupt echte Freunde? Meistens ist es so, dass dann auf einmal, wenn man so überlegt, oder da habe ich eine Beziehung, da habe ich eine Beziehung, und dann ist das wirklich ein Freund? Also ich muss sagen, irgendwie, wenn ich dann so durchzähle, es wird nicht viel mehr als 10. Wo ich dann wirklich sagen kann, doch, da habe ich eine engere Beziehung, da kann man wirklich sagen, doch, das ist ein Freund. Da könnte ich eben auch zählen, wenn ich mal ein Problem habe. Das vielleicht so mal als Auftakt. Ich möchte euch mitnehmen, eben mit ein paar Sprüchen. Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, läuft in die Irre. Sprüche 12, 26, gemäß Hoffnung für alle. Weiterer Vers. Wer ehrlich ist und treffende Worte findet, den nimmt der König zum Freund. Nun, das Erste, wir müssen überhaupt mal eine Freundschaft aufbauen. Annette hat gesagt, oder? Ist weggezogen und da musste sie ja wie offen sein, um auch jetzt neue Freundschaften aufzubauen. Und da ist mir irgendwie dann in den Sinn gekommen, gesagt, ja gut, eigentlich, wenn wir eine Freundschaft aufbauen, dann suchen wir ja etwas, oder? Wir suchen jemanden, der mir eben Freund sein kann. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich ist zuerst einmal die Überlegung, ja, ist überhaupt die Voraussetzung da, damit eine gute Freundschaft entstehen kann? Die Voraussetzung nämlich in mir selber. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt oder gesehen, so, man sagt dem so im Fachwort asymmetrische Beziehungen. So Freundschaftsbeziehungen, eben den Eindruck hat, ich muss immer nur geben. Oder wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann wird immer nur gefordert und am Schluss fühle ich mich fast leer. Anstatt dass ich quasi auch aufgebaut werde. Und ich habe den Eindruck, es beginnt eben bei uns selbst zuerst, dass ich eine gute Identität natürlich in Christus habe, auch einen guten Selbstwert und nicht versuche, allenfalls ein Defizit über eine Freundschaft irgendwie auszugleichen. Das scheint mir einfach mal so, ja, eine Voraussetzung. Deshalb dieser Spruch, oder? Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Die Ausgangslage scheint mir, dass eben unser Leben auch eben mit Gott im Reinen ist. Und dann sind wir irgendwie wie bereit, auch gute Freundschaften einzugehen. Und dass unsere Motive dann eben auch aufrichtig sind. Dass wir nicht jemanden suchen, um zu profitieren vor allem. Das heißt nicht, dass wir nicht profitieren, aber dass unser Motiv nicht das ist. Der zweite Spruch, der hat mich eben besonders noch angesprochen, wer ehrlich ist und treffende Worte findet, den nimmt, und jetzt könnte ich da anstatt der König, könnte ich natürlich sagen, den nehme ich mir gerne zum Freund. Also das heißt, es ist auch ein bisschen eine Frage, wie bin ich denn überhaupt? Eben ehrlich und treffende Worte. Es ist eben auch eine Frage, wenn jemand sagt, ja, ich habe keine Freunde. Gibt es eventuell einen Grund, dass gar niemand gerne in meiner Gegenwart ist? Oder ist es angenehm, mit jemandem zusammen zu sein? Das ist das eine. Das andere ist, man muss auch aufeinander zugehen. Und die Freundschaft anbieten. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung oder meine Wahrnehmung als Mann, Schweizer Mann hier. Ich habe so einen Eindruck, wir ja, haben da eher ein bisschen Mühe. Vielleicht die Männer eben mehr als die Frauen. Überhaupt Freundschaften auch anzubieten. Und als ich mir so überlegt habe, habe ich gesagt, meistens ist mehr so implizit, also angenommen, ja doch, das ist mein Freund, aber eigentlich war es gar nie ausgesprochen. Oder dass ich irgendwann gesagt habe, hey, willst du mein Freund sein? Ist irgendwie, ja, vielleicht nicht so ganz, sind wir uns nicht so gewohnt, oder wenigstens, ich habe so den Eindruck. Aber ich denke, es ist wichtig, oder, dass wir dann auch den Schritt wagen, eben Freundschaften einzugehen. Und gerade wenn wir bei David und Jonathan jetzt schauen, um auf die Eingangsgeschichte zurückzukommen, beide hatten eigentlich eine ganz gute Identität in Gott selber. Beides waren gute Kämpfer und hatten eine gute Beziehung zu Gott. Und sie suchten dann einander und schlossen wirklich ganz bewusst auch eine Freundschaft. Und eben manchmal gibt es wie so eine Seelenverbindung. Irgendwie, wenn ich so daran denke, eine Freundschaft, die schon jetzt eigentlich über Dekaden schon da ist, da gibt es wie so eine Seelenverwandtschaft, Oder man hat wissen, den Eindruck, man versteht sich einfach gut und man hat irgendwie das Herz wie am gleichen Ort. Irgendwie einfach ganz, man kann das manchmal auch gar nicht so in Worte fassen. Wichtig ist jetzt eben auch bei Jonathan und bei David, die halfen einander und sie stärkten einander. Und ihre Freundschaft war wirklich etwas, das ihr Leben bereicherte und ihnen eben auch weiterhalf. Obwohl diese Freundschaft natürlich durch eben die Schwierigkeit mit dem Vater von Jonathan sehr herausgefordert war. Sprüche 18. Viele sogenannten Freunde schaden dir nur. Aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Oder Sprüche 19, Vers 6. Wer Geschenke verteilt, hat alle Welt zum Freund. Umso mehr meiden ihn, eben den Armen, ist hier die Rede, seine Freunde. Also ein Thema ist natürlich jetzt auch, lerne zu unterscheiden. Und prüfe auch den Einfluss einer Freundschaft auf dich. Im Sprüche 18, viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Prüfe mal, welche Beziehungen oder eben welche Freundschaften helfen dir weiter und wo hast du den Eindruck, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann beginne ich vielleicht schlecht zu reden über andere, als Beispiel jetzt. Oder vielleicht ist es so, dass man dann wie ein Bier zu viel trinkt, oder ich weiß doch auch nicht, irgendetwas. Einfach mal überlegen, diese Beziehung, diese Freundschaft, hat das jetzt einen positiven Einfluss auf mich oder eher einen negativen Einfluss? Wenn es einen negativen Einfluss hat, dann musst du vielleicht überlegen, ist diese Freundschaft wirklich gut? Oder muss sich da eventuell diese Freundschaft auch beenden, wenn sich das nicht ändern lässt? Und das Zweite ist natürlich eben auch die Qualität zu prüfen. Ich hatte oft auch so den Eindruck bei gewissen Leuten, ja, da war wahrscheinlich irgendein Interesse da, irgendein, das kann materielles Interesse sein und man merkt das dann irgendwie, oder, in dieser Freundschaft. Logischerweise sollte man eben gemeinsame Interessen haben, diese gemeinsamen Interessen auch pflegen können. Aber eine Freundschaft hat eben gemeinsame Interessen, denen sie nachgehen, aber es ist keine Interessensgemeinschaft. Versteht ihr, was der Unterschied ist? Und eine Interessensgemeinschaft, dann habe ich ein bestimmtes Interesse und das ist das Ziel. Aber eine Freundschaft geht weiter. Ist nicht nur das. Es kann aber auch eben sein, dass eine Freundschaft sogar sehr negativ eben auch sein kann. Und ich habe dann dabei gedacht an die Erfahrung, die Jesus gemacht hat. Oder für Jesus waren ja seine Jünger, die da sind, die waren die, die ihm am nächsten waren. Und er war ihnen Freund. Und da hat er ganz bittere Erfahrung gemacht. Und er spricht das prophetisch aus in Psalm 55. Ich denke, wir alle wissen, von wem, von welchem Jünger er da spricht. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als uns noch eine tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir in Gottes Haus, gemeinsam mit den anderen Pilgern. Seht ihr, wie eindrücklich hier, wirklich durch den prophetischen Geist, oder? Jesus hier ausdrückt seine Freundschaft mit den Jüngern und da war auch Judas mit dabei. Und dann hat er ihn so wirklich kläglich und mit einem traurigen Umfeld, kann man sagen, verraten, mit einem Kuss, mit einer Geste oder der Liebe. Also ein Aug halten und auch Freundschaften prüfen. Sprüche 12. Der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg. Wer sich von Gott gelöst hat, führt in die Irre. Sprüche 27. Duft, Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Ebenso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Nun, eine Freundschaft muss man pflegen, sonst kann die gar nicht leben, oder? Und das Wichtigste ist logischerweise, dass man überhaupt miteinander auch irgendwie Zeit verbringt. Ich kann nicht eine Freundschaft pflegen, wenn ich keine Zeit habe. Und dann scheint mir ganz wichtig, ich muss gut zuhören können. Oft gibt es so Beziehungen, da habe ich den Eindruck, da ist immer nur jemand am Reden. Der andere kommt gar nicht dazu. Muss also, beide müssen reden können, aber beide müssen auch gut zuhören können. Ich kann ja den anderen auch nur kennenlernen, wenn ich gut zuhöre, was er denn sagt. Mich interessieren für ihn, für eine Sache, seine Sache. Und dann aber, wie es heißt, der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg. Dann eben auch den Mut haben, auf den guten Weg hinzuweisen. Ich komme dann nachher noch dazu, wenn wir eben etwas dann auch ansprechen müssen. Aber es beginnt eigentlich damit, dass ich überhaupt mal zuhöre, überhaupt Klarheit habe über eine bestimmte Situation oder eben wie es ihm ergeht, was ihn interessiert, was in seinem Leben ist. Der Sprücheschreiber hier hat mit sehr poetisch auch ausgedrückt, Duft, Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Ebenso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Wie Duft, Öl und Weihrauch. Also der gute Rat, wenn wirklich ein Ratschlag einfach passend ist und mir das weiterhilft, wie wohltuend ist doch das. Und so müssen wir uns auf der einen Seite hüten, dass ich nicht der Besserwisser bin in allem. Gibt es auch, oder? Die Leute, die wissen immer alles besser. Das meine ich jetzt nicht, oder? Sondern wirklich gut zuhören und dann im richtigen Moment einen weisen Ratschlag geben. Oder eben eine Ermunterung geben. Motivieren für etwas, ich sehe doch, das wäre gut, wenn er das macht. Auch Anerkennung geben für etwas, das er gemacht hat. Ihm Wertschätzung entgegenbringen. Oder wenn ein Problem drin ist, auch Trost spenden. Ihm durch Worte aufmuntern. Oder eben auch vor falschen Wegen warnen. Da möchte ich noch eine kleine Klammerbemerkung machen. Oft ist es so, oder wenigstens mal in meiner Wahrnehmung, dass man so seinen Freundeskreis hat, oder? Der ist sehr klar. Und wenn man in einer Ehebeziehung ist, wie eigentlich gar nicht sich so bewusst ist, dass eigentlich der beste Freund oder Freundin der Ehepartner ist. Scheint mir ganz wichtig. Also alle die, die verheiratet sind oder in der Anbahnung, ihr seid die besten Freunde. Und das ist ganz wichtig. Und eben Hohelied 2, wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Also lest mal Hohelied, ganz interessant, wie viel Mal der Salomo seine Sulamit dort mit Freundin anspricht. Klammer wieder zu. Sprüche 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not ist er geboren. Und da habe ich jetzt mal als Prediger etwas genommen, das ist ja auch Weisheitsliteratur, aber ich habe so gedacht, das passt noch gut dazu. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Könnte ich natürlich mal nachfragen Bei wem wurde dieser Vers eben bei der Hochzeit verlesen, allenfalls? Ah ja, genau. Nun, ich sage es mal so, das Schmieröl oder jeglicher Beziehung ist die Liebe. Und zwar die, wie wir so immer wieder mal sagen, die Agape-Liebe. Agape eben aus dem griechischen Wort für Liebe, weil ja das Griechische eben mehrere Begriffe hat. Wir im Deutsch haben einfach das Wort Liebe und ja, ihr alle wisst, das ist ziemlich strapaziertes Wort, oder? Nicht jeder versteht da das Gleiche. Ich meine hier jetzt eben diese selbstlose Liebe. Oder die Liebe, die eben von Gott herkommt. Gott ist Liebe und Römer 5 sagt auch, dass er die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Und das macht uns fähig, überhaupt fähig, auch so zu lieben. Und eine Freundschaft soll eben genau durch diese Liebe geprägt sein. Eine Liebe, die eben gibt und nicht fordert. Das müssen wir, denke ich, immer wieder neu lernen und buchstabieren. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das wunderbar ist, dieser Vers. Und das heißt eben auch, sich einsetzen füreinander. Und wir haben das gesehen, der Jonathan hat sich eingesetzt. Und ich habe das auch in meinem eigenen Leben erfahren, in einer ganz schwierigen Phase, die ich hatte und sich einige meiner Weggefährten ja, abgewandt hatten. Und da hatte ich einen Freund, eben der hatte sich eingesetzt für mich. Und das hat wirklich gut getan. Das hat auch Mut gemacht. Es ist nicht ganz so einfach, oder? Wenn man gewisse Leute, man gern hat, auf einmal den Eindruck hat, jetzt wird es schwierig, oder? Jetzt wollen die nichts mehr zu tun haben. Und dann hat man jemanden doch, der steht zu einem und der setzt sich auch ein. Und der Vers als Prediger, eben mit dieser dreifachen Schnur, immer wieder auch in der Auslegung, sagen wir ja, der Dritte im Bunde ist Gott selber. In jeder Beziehung, natürlich primär auch in der Ehebeziehung, aber in jeder anderen Beziehung, Freundschaftsbeziehung, der Dritte im Bunde ist immer Gott, ist immer unser Herr Jesus. Und das hilft auch. Weil immer wieder, oder wenn wir ja miteinander zusammen sind, gibt es Reibungsflächen und da brauchen wir dann auch wirklich gegenseitig immer wieder eben das Ansprechen, Aussprechen, Vergebung zusprechen. Und das können wir nur, wenn eben Gott da in dieser Beziehung mit dabei ist. Besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt. Doch reichlich die Küsse des Hassers. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mensch durch wahre Freundschaft. Besser ein offener Tadel. Der Ausdruck der Liebe ist es eben auch, dass man etwas ansprechen kann, das eben nicht in Ordnung ist, nicht gut ist. Das ist ja auch in der Erziehung so. Es ist ja nicht Liebe gegenüber meinem Kind, wenn ich einfach alles durchgehen lasse. Und so ist es auch in einer Beziehung, Freundschaftsbeziehung, nicht Liebe, wenn ich einfach die Augen verschließe vor etwas, das eben negativ ist. Das kann sein in der Beziehung selber gegenüber mir, es kann aber auch etwas sein, das ich beobachte, ein Verhalten, das er hat, dass ich einfach sage, das Verhalten ist nicht gut. Oder wie er umgeht mit jemandem oder was immer. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Situationen und Momente, die vielleicht da sind und bei denen ich wie immer mehr den Eindruck erhalte, doch, das sollte ich jetzt ansprechen. Die große Frage ist natürlich, wie ich das mache. Gut, die andere Frage ist natürlich eben, habe ich die Verantwortung? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir sind wie Kain. Mögt ihr euch erinnern? Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Tja, bin ich denn meines Bruders Hüter? Oder hat er dann da so scheinheilig gesagt? Und da ist ganz klar, wir haben eine Verantwortung. Und wenn jemand unser Freund ist, dann haben wir eine Verantwortung, gegenseitig, dass wir eben füreinander Acht haben. Und da gehört es eben dazu, dass wir eben etwas ansprechen können. Jetzt gibt es hier natürlich viele Gefahren, oder? Das eine ist, so wie die drei Freunde von Hiob, oder? Waren auch Freunde. Und die haben ihn da gesehen. Und dann haben sie ihm etwas unterstellt, das gar nicht da war. Das dürfen wir natürlich nicht. Oder nicht etwas unterstellen, das gar nicht da ist. Das ist sicherlich, wäre ganz falsch. Und wie die Franzosen wirklich schön sagen, c'est le temps qui fait la musique. Also es ist wirklich die Frage auch des, wie spreche ich etwas an? Und ich denke, wenn ich etwas beobachte, das Erste, was ich mache, ist, dass ich mit Jesus darüber rede. Das ist ganz wichtig. Ich muss mit ihm das besprechen. Und dann mir fragen, eben, was ist meine Verantwortung? Wie soll ich das ansprechen? Und wirklich um Weisheit bitten. Wir haben ja in dieser Serie, geht es eben um Weisheit. Es ist ja Weisheitsliteratur. Es gibt uns ja Hinweise. Und dann bete ich, schenk mir diese Weisheit und dass das Gegenüber die Liebe spürt. Wirklich spürt, wie ich ihm begegne. Und das ist dann wirklich ein riesiger Unterschied, ob jemand kommt und sagt, hey, du machst das und das und das solltest du nicht machen, oder? Ich meine, dann ist ganz klar, dann gibt es die Abwehrreaktion. Wenn ich aber mit Weisheit das ansprechen kann und die Möglichkeit gebe, dass jemand dann das auch selbst reflektieren kann, darüber nachdenken kann, ihm aufzeigen kann, was sind denn die Konsequenzen, und ihm dann auch den Raum gebe, dass er selber das reflektieren kann, dann habe ich die Chance, dass ich meinen Freund gewinne und dass er auch einen Schritt weiterkommt. Aus meinem eigenen Erleben muss ich sagen, wenn wir jetzt auf der anderen, oder sein ist ja die Seite, die eben quasi ermahnt oder eben auf etwas hinweisen. Die andere Seite ist die empfangende Seite, oder? Und jetzt einfach mal bei mir, wenn jemand mich da kritisiert oder irgendetwas auf etwas hinweist, meine erste Reaktion ist nicht immer gerade, oh super, hast du mir das endlich mal gesagt, oder? Sondern zuerst mal ein bisschen Abwehrhaltung, oder? Und ich sage dann immer gerade, okay, nein, ich muss das selber mit dem Herrn besprechen. Und dann meistens beim ersten Gespräch lasse ich das dann mal stehen und dann möchte ich einfach selber vor Gott kommen und dann das prüfen. Nicht immer ist jeder Hinweis und Kritik richtig. Ich komme dann nachher noch auf die Konfliktfähigkeit. Aber wichtig ist, das ins Gebet mitnehmen. Und wenn ich es dann erkenne, dann wirklich Buße tun, regeln und dann wirklich Danke sagen. Oder? Danke, hast du mich darauf hingewiesen. Eben Fehler eingestehen. Das ist so wichtig. Das ist auch befreiend. Ich meine, niemand von uns muss perfekt sein. Wir haben alle unsere Fehler und es ist wunderbar, wenn jemand seine Fehler eingesteht. Sagt, jawohl, doch, stimmt. Das ist gar nicht richtig. Das ist nicht gut. Das will ich ändern in meinem Leben. Und eben das Eisen wird durch Eisen geschärft, oder? Das ist ein spannender Vers. Und ich denke, das ist wirklich wichtig. Und das hat jetzt eben mit dieser Konfliktfähigkeit zu tun. Oder wo Menschen zusammen sind, da gibt es Konflikte. Übrigens auch in der Gemeinde. Wir sind alles Menschen, die noch auf dem Weg sind. Und wenn wir das Vorrecht haben, eben durch den Glauben gerettet zu sein und Kinder Gottes zu sein, so sind wir doch noch auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Und so ist es ganz normal, dass wo Menschen miteinander und je enger man zusammen ist, umso mehr werden wir auch schuldig gegeneinander. Oder gibt es Konflikte, die wir irgendwie lösen müssen. Und oft ist es so, dass man irgendeine Strategie mal entwickelt hat, vielleicht von Kindheit weg oder je nachdem, wie man es erlebt hat, wie man mit Konflikten umgeht. Die einen meiden Konflikte, gehen ihnen aus dem Weg. Jetzt ist natürlich die Frage, werden Konflikte so gelöst? Nein, oder? Der Konflikt bleibt. Der ist überhaupt nicht gelöst, wenn ich dem aus dem Weg gehe. Die anderen, die sagen, okay, in einem Konflikt, derjenige, der lauter ist, der gewinnt. Also bin ich sofort laut. Das ist ganz interessant, beobachtet man übrigens schon bei Kindern, oder? Dass die eben so eine Strategie entwickeln. Da muss man eben als Eltern weise sein, um dann ihnen zu zeigen, auch wenn du laut bist, das funktioniert nicht, oder? Und so müssen wir lernen, eben, wie gehen wir mit Konflikten um. Eben, da gehört dazu, einander zuerst überhaupt mal anhören, zuhören. Und dann wirklich selber sich prüfen im Lichte Gottes. Auf der einen Seite muss sich eben ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Eine gesunde, sagt man, Selbstbehauptung in einem Konflikt. Oder ich darf mich nicht immer gerade vom anderen überreden lassen und, ja, ja, okay, ist gut, um des Friedens willen ist okay. Nein, vielleicht muss ich einen Standpunkt auch verteidigen und zu dem stehen. Das macht man spannend, oder? Dass man immer wieder mal, also auch bei uns jetzt in der Ehe, dann haben wir ganz unterschiedliche Meinungen und dann müssen wir die miteinander diskutieren. Und dann, ja, dann stehe ich zu, nein, das sehe ich jetzt so. Und da muss man zudem auch stehen können und gut miteinander diskutieren können. Wenn man dann aber erkennt, doch, nein, das ist jetzt falsch oder das ist jetzt nicht richtig, dann ist es eben wichtig, das einzugestehen. Nicht meinen, man verliere irgendwie, weiß ich nicht was, Stolz oder irgendetwas. Also nicht zu stolz sein, sondern ganz wichtig, dann soll man eben das bekennen, sagen, jawohl, doch, das stimmt. Das tut mir leid. Ganz wichtig, zu dem stehen. Oder nein, das habe ich total falsch gesehen. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass wir das diskutieren konnten. Ich glaube, das stärkt dann wirklich einerseits den Charakter und andererseits aber auch die Beziehung. Oder denk mal darüber nach, wo ihr miteinander eben über einen Konflikt wirklich den ausgetragen habt, in einer guten Art und Weise im Nachgang. Also mir geht es so, im Nachgang solcher Beziehungen werden nachher stärker, werden irgendwie tiefer. Und das Vertrauen zueinander kann wachsen. Ich weiß, ich kann auch meine Meinung ausdrücken, wir können auch mal unterschiedlicher Meinung sein, und wegen dem entzweien wir uns nicht. Sondern das kann eine Hilfe sein, um eben gerade diese Beziehung zu vertiefen und hier zu wachsen. Sprüche 27, lass deinen Freund niemals im Stich, auch nicht den Freund deines Vaters. Wer über die Verfehlungen anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Sprüche 17. Bewahre gute Freundschaften, halte ihnen Sorg. Oder du musst ja immer überlegen bei einer Beziehung, wie viel wert ist mir denn eigentlich diese Beziehung? Ist mir diese Beziehung kostbar? Dann pflege sie und bewahre sie. Halte Sorge. Oder wenn du etwas zu Hause hast, das dir sehr wertvoll ist, Man kann das auch vielleicht eine Porzellanvase sein, oder? Dann wirst du ja sehr vorsichtig umgehen mit dieser Porzellanvase, oder? Und so ist es auch mit Beziehungen. Geh vorsichtig um und bewahre sie. Und wenn eine Liebe eben aufrichtig ist, dann wird man diese Liebe auch sehen durch Bemühungen. Dann werde ich mich auch bemühen, um diese Freundschaft eben zu pflegen, aufrechtzuerhalten. Auch zu zeigen, dem anderen zu zeigen, hey, ich mag dich. Ich schätze diese Freundschaft, die ist mir viel wert, das irgendwie zu zeigen. Eben nochmals, ich habe so den Eindruck, einfach von meiner Kindheit her, da habe ich ein extremes Defizit in dem. Ich habe das nie erlebt, dass man das überhaupt Liebe gezeigt hat oder noch weniger ausgedrückt. Und da bin ich immer noch am Lernen, oder, dass man das eben ausdrücken kann, aussprechen kann. Der zweite Vers, da ging es ja vor allem darum, eben, dass man, wenn man Fehler immer wieder ausgräbt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ob das auch erlebt. Wenn du immer, du hast den Eindruck, das ist eigentlich erledigt, oder? Wir haben das besprochen, Konflikt bereinigt. Beim nächsten Mal, wo etwas Ähnliches oder Gleiches wieder passiert, ja, schon damals, oder? Und du machst immer das, oder? Oder nie bist du da, oder? Ich weiß doch auch nicht. Also Wörter wie immer und nie in diesem Kontext nie verwendet. Und wenn man so, also wenn man wirklich, mal so sagen, wenn du eine Beziehung einfach zerstören willst, mach das. Wird sicher funktionieren, oder? Also da wirklich darauf achten. Wenn man etwas bereinigt hat, dann ist es bereinigt, dann ist es weg. Oder ich meine, bei Gott ist es so. Wir lesen das, was macht er mit unseren Sünden, die wir vor ihm bekannt haben? Tief ins Meer, ganz tief unten, dort, wo auch kein U-Boot mehr hinkommt, oder? Also, das ist wichtig für uns. Als Abschluss möchte ich hinweisen auf diesen Vers in Johannes 15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und er sagt das auch zu uns, zu dir. Wenn du den Herrn Jesus gern hast, wenn du an ihn glaubst, dein Leben ihm gegeben hast, dann sagt er, ich nenne dich, ich paraphrasiere jetzt, nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Du aber bist mein Freund. Ich glaube, wir dürfen das so lesen. Du aber bist mein Freund. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Welches Vorrecht? Jesus nennt dich sein Freund. Und wir haben auch im Alten Testament jemanden, welcher unser Vater ist. Wisst ihr, wer unser Vater ist? Also jetzt nebst natürlich Gott, unser Vater, aber wer wird auch noch gesagt, ist unser Vater? Abraham, genau. Abraham ist unser Vater im Glauben, weil er ist das Vorbild. Und von Abraham heißt es auch, er war ein Freund Gottes. Stellt euch das mal vor. Wir, du, ich, wir dürfen Freund Gottes sein. Freund des Herrn Jesus Christus. Und so denke ich, können wir das mitnehmen. Ich denke, es ist wirklich ein wunderbares Vorrecht. Jesus wird mit dir wandeln, als Herr, aber auch als Freund. Und höre auf ihn in seinem Wort, nimm dir diese Zeit, höre gut zu, was er dir zu sagen hat. Und er wird durch sein Wort, durch die Umstände, durch andere, eben auch andere Freunde zu dir reden. Dass wir immer diese Ebene der Beziehung auch sehen. Ich habe euch einfach noch zwei Fragen, die ihr selbst jetzt für euch überlegen könnt, währenddem wir noch Musik hören.